Die Gabi Runkel hat ihren Mann heute mitgebracht, Tore Runkel. Wir heißen euch ganz herzlich willkommen. Tore, du wirst heute predigen. Du bist Pastor in der Basis in Mainz. Wir haben gute Kontakte miteinander. Du warst auch schon mal hier zum Regionaltag und freuen uns, dass du heute hier bist und predigst. Viel Segen dir. Heißt ihn nochmal ganz herzlich willkommen, Tore Runkel.
Vielen Dank, lieber Stefan. Wie gesagt, ich bin Pastor in der Basis und heute Morgen ist mein Gebet, meine Hoffnung für dich, dass du ermutigter nach Hause gehst, als du gekommen bist. Glaubt ihr, das ist möglich? Ich glaube, das ist schon geschehen. Was für eine wunderbare Zeit in Gottes Gegenwart. Und das Wort Gottes vermag doch noch einiges zu tun in uns, oder? Das glaube ich allerdings auch. Lieber Stefan, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, liebe Lydia, dass wir kommen durften. Ja, wir kommen aus Mainz und Mainz braucht Jesus. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wenn ihr das wusstet, aber da drüben gibt es Menschen, die sind verloren und sie brauchen Jesus wie wir alle, oder? Ich freue mich immer, wenn ich in der Gemeinde eingeladen bin, die ein bisschen älter ist als unsere Church. Zumindest glaube ich, dass das so ist, also sehr wahrscheinlich sogar. Und es ist so cool, einfach zu sehen, auf welchen Schultern wir stehen dürfen. Wie viele Menschen vor uns gelaufen sind und gekämpft haben, den guten Kampf und wo wir weitermachen dürfen, dass wir nicht von vorne beginnen, sondern dass so viele Menschen schon vor uns gelaufen sind. Und es ist so cool, in diesem Haus zu sein, so viele ältere Menschen zu sehen. Das ist bei uns nicht so. Es gibt mehr jüngere Menschen. Das liegt daran, dass wir erst gerade gegründet haben. Naja, vor 11 Jahren. Es gibt schon Menschen über 40 bei uns. Muss man sagen. Aber hier sehe ich auch alle Generationen. Wie wunderbar ist das? Jeder bringt etwas in der Kirche an den Tisch, oder? Die Älteren bringen ihre Erfahrung mit Jesus und das Feuer, was sie empfangen haben. Und die Jüngeren bringen Style, oder? Die wissen, wie es läuft mit dem Style. Zumindest hoffe ich, dass es so rum ist und nicht umgekehrt. Ich würde gerne ein bisschen was erzählen von mir, aber nur ein paar Sätze, damit du weißt, mit wem hast du es zu tun. Ich bin 41 Jahre alt. Ich war früher IT-Fachmann, Entwickler, Berater, sowas in dem Dreh und bin dann nach Beröa gegangen, habe dort Theologie studiert und bin heute Pastor. Jesus bin ich begegnet mit 14 Jahren und zum allerersten Mal bei einer Freizeit. Und ich muss Folgendes sagen, ein Jahr davor gab es schon mal eine Freizeit und bei dieser Freizeit habe ich auch von Jesus gehört. Und bei dieser vorherigen Freizeit, als ich 13 war, da habe ich zum ersten Mal gedacht, ja, das scheint mir richtig zu sein. Das scheint mir lohnenswert zu sein, diesem Jesus zu folgen. Und mit viel Eifer und mit viel Kraft habe ich mich aufgemacht, eben dies zu tun. Und wie soll ich sagen, wie lange hat es gehalten? Was schätzt ihr? 2 Wochen. 2 Wochen hat es gehalten und danach, es war einfach zu schwierig. Okay, es war einfach zu schwierig. Jesus zu folgen ist schwierig, aus eigener Kraft. Ein Jahr später, wieder auf derselben Freizeit, die Begründung, warum ich da war, die Motive, naja, die waren eher so, meine Mutter hat mich gezwungen und ich habe ja gesagt, weil es gibt da hübsche Mädels, also bin ich dorthin. Nun ja, aber an einem schönen Tag morgens höre ich davon, dass Gott mir neues Leben schenken will. Dass es möglich ist, dass Vergebung möglich ist, dass neues Leben möglich ist. Und es trifft mich in mein Herz. Und ich weiß, dass es das ist, was ich brauche. Aber ich zögere, weil ich eins über mich gelernt habe. Ich weiß, das ist wichtig. Und ich bin nicht so der Typ, der Dinge durchzieht. Okay? Ich bin so eher das, oh, das ist cool, das ist neu, Hammer. Ich freue mich voll drauf, oh, das ist auch neu, klasse. Lass das nächste fallen und geh zum nächsten. Und ich dachte, man, was ist, wenn ich Jesus wieder fallen lasse? Wie im letzten Jahr. Was ist, wenn ich es wieder nicht durchziehe? Aber irgendwie wusste ich, ich habe einen ganzen Tag mehr Zeit genommen und habe darüber nachgedacht. Ich wusste, Gott würde etwas Größeres in meinem Leben tun. Und so gab ich am 1990, am 25. Juli 19:12 Jesus mein Leben. Warum weiß ich das so genau? Es gab damals solche Entscheidungskärtchen, die man ausfüllen konnte. Und wir haben da gebetet und haben wir alles eingetragen. Was soll ich sagen? Seit diesem Augenblick hat Gott mein Leben verändert. Und das ist jetzt schon über 20 Jahre her. Es hat nicht nur 2 Wochen gehalten, es hat viel länger gehalten. Und seitdem ist eine Überzeugung in meinem Herzen. Diese Botschaft von Jesus Christus, von seiner Vergebung, von dem Leben, in das er uns hineinruft, von dem Ablegen von Sünde, Schuld und Scham, diese Botschaft muss die Welt hören. Ich hätte nicht gedacht, dass es länger dauert als 2 Jahre. Ehrlich gesagt damals, weil ich dachte, diese Botschaft ist zu gut. Sie ist einfach zu gut. Come on, ich konnte mir kaum vorstellen, dass es schon 2000 Jahre her sein soll, dass Jesus gelebt hat und wir so lange gebraucht haben, überhaupt irgendwie die Menschen davon in Kenntnis zu setzen. Und so bin ich bis heute noch absolut erstaunt, warum wir es immer noch nicht geschafft haben. Aber es ist so, Menschen müssen diese Botschaft hören. Sie brauchen eine faire Chance. Sie müssen hören, dass Gott sie liebt, dass Gott ein Vater ist und dass er es liebt, wenn seine Kinder nach Hause kommen. Amen. Das ist, wo ich herkomme. Und jetzt kommen wir zum Thema. Ich muss da aufhören, weil ich liebe es, darüber zu sprechen, was Gott für uns getan hat. Unser Thema heute ist Feuer. Und ich habe gedacht, ich klinke mich ein in die Serie Heiliger Geist. Sein Wesen, sein Wirken. Und ich füge einfach etwas hinzu und hoffe, dass ich dadurch dienstlich bin, euch dienstlich bin. Ich beginne mit Matthäus 3, Vers 11. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Da ist einer, der wird taufen mit Heiligem Geist und Feuer. Und interessant ist diese Verbindung Heiliger Geist und Feuer. Und das kommt immer wieder in der Bibel vor. Und wir wissen ja, an Pfingsten, bald ist es soweit, noch eine Woche, da feiern wir das. Da feiern wir dieses Ereignis, was mit Feuer begann. Und was das Bild ist Feuer oder das Zeichen ist Feuer. Und dahinter verbirgt sich oder verbunden damit ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist kommt mit Feuer. Und wisst ihr, Feuer war schon immer ein ziemlich zentrales Element für uns, ziemlich wichtig. Licht entsteht aus Feuer, Wärme kommt aus Feuer, ja, Nahrungsherstellung geschieht mit Feuer, zumindest früher, ist wie so ein Katalysator, ja, du schmeißt Fleisch drauf, danach schmeckt es super gut, nach Feuer, ist der Hammer, ja, wie es sich transformiert durch Feuer, oder Gemüse, selbst Gemüse wird ganz nice, wenn du es mit Feuer machst, ja. Wir wissen, dass alle Energie, alle Kraft, die wir letztlich hier haben und die Verstärkungsanlage, die wir gerade hier benutzen, die PA und so weiter, all diese Dinge kommen aus Energie. Und die Energie, die hinten dran steht, ist häufig, wenn es ein Kohlekraftwerk ist, wenn es ein Ölkraftwerk ist, ist es Feuer, woraus diese Dinge kommen, oder? Und so ist es in unserem geistlichen Leben auch. Ich denke, wir sollten das nicht unterschätzen. Wir brauchen dieses Element. Es tut etwas in uns, es bringt Wärme, es bringt Licht. Es ist ein Katalysator in uns, der etwas verändert, der etwas zur Reife bringt, der Elemente miteinander verschmilzt. Ihr merkt schon, ich möchte euch heute Morgen begeistern vom Heiligen Geist, dass du nach Hause gehst und sagst, ich muss den haben. Weil so viele Christen sind der Meinung, es geht auch ohne. Es geht auch ohne. Seht mal, Licht. Wir wissen ja, Licht seit über 100 Jahren gibt's Glühbirnen, ne? Es ist gar kein Feuer mehr. Es ist eigentlich auch Feuer. Es ist nur eine Luft wurde entzogen aus so einer Glühbirne und die würde verbrennen, wenn Luft da wäre. Tut's aber nicht, weil kein Luft da ist. Aber deswegen kommt immer noch Wärme und Licht. Ja, jetzt gibt's LEDs. Da gibt's leider auch keine Wärme mehr, aber noch Licht. Und so machen wir so uns Ersatzgedanken darüber. Und wir denken vielleicht bei Wärme, Heizung früher auch aus Feuer, ne? Da haben gewusst, so unten steht irgendwo im Haus eine Stelle, an der Wasser wird erwärmt mit Feuer. Und es gibt mittlerweile Wärmepumpen. Ne? Wärmepumpen, die pumpen wie der Kühlschrank auch, nur umgekehrt. Musst du gerade nur umgekehrt drehen und dann wird Wärme reingepumpt ins Haus. Wie genau das funktioniert, keine Ahnung. Aber wir haben auch sowas im Keller stehen. Und wir brauchen kein Feuer mehr. Bei der Nahrungsherstellung, ne, da haben wir so Induktionsherde, was auch immer die tun, aber es ist kein Feuer mehr. Ne? Und wir, Wir denken, wir brauchen das vielleicht gar nicht mehr. Oder Öl, Kohle, Verbrennungsanlagen, mittlerweile Strom, der aus weiß ich woher kommt, Anlagen, Solar oder was auch immer, Batterien. Und wir denken, es ist eine Zeit angebrochen, in der wir Feuer nicht mehr brauchen. Aber ich möchte heute Morgen werben für das Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben, in deinem und meinem Leben. Er ist ein Feuer, das wir brauchen. Er ist ein Feuer, was wir benötigen. Seht mal, in Apostelgeschichte 10, 38 heißt es, und ihr wisst auch, dass Gott Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat. Er zog umher, tat Gutes und heilte alle, die vom Teufel bedrängt waren, denn Gott war mit ihm. Du fragst dich, brauchte Jesus denn den Heiligen Geist? Wie kann das sein? Er war doch Gott. Aber er hat ihn gehabt. Er wurde getauft. Und es wird uns berichtet in den Evangelien, er brauchte den Heiligen Geist und er wurde getauft. Und über ihn wird gesagt, er wird weiter taufen mit dem Heiligen Geist. Wenn Jesus, der Sohn Gottes ist, 100% Gott ist, den Heiligen Geist gebraucht haben hat, wie viel mehr brauchen wir ihn, oder? Da müssen wir einfach ganz klar draufschauen und dürfen uns nichts vormachen. Wir können ein Leben mit weniger Heiligen Geist führen. Wir können Christ sein mit weniger Heiligen. Viele tun das. Und sie wundern sich, warum ist es so schwer? Warum ist es so aufwendig? Warum tut alles weh? Warum bin ich so verwirrt? Warum ist es so kalt? Warum ist so wenig Klarheit? Warum sind so viele Gedanken, die gegeneinander kämpfen? Könnte es sein, dass du vernachlässigst, dass das Feuer einen Platz in dir findet, dass du es zulässt, dass der Heilige Geist in dir brennt und Wohnung nimmt? Das könnte sein, oder? Kleines bisschen könnte es sein. Ich möchte werben dafür. Ich möchte sagen, der Heilige Geist schafft einen neuen Menschen in uns. Das macht er nicht mechanisch oder sowas, sondern er schafft eine Beziehung. Er schafft eine Beziehung zu Gott. Es ist mehr als das, was wir... Wisst ihr, ich liebe die Bibel. Das ist der Hammer. Es ist das Wort Gottes. Es ist für uns alle gleich. Wir alle genießen das Wort Gottes und seine Offenbarung. Aber der Heilige Geist macht es persönlich. Du kannst Gott persönlich kennen. Deswegen ist es auch so gefährlich für manche Leute. Weil sie sagen, ich möchte gerne, dass die Leute den Gott so kennen, wie ich ihn kenne. Aber weißt du, der Heilige Geist macht dir Gott persönlich. Du hast eine Beziehung zu Gott, die nur du hast. Warum? Weil er hat dir den Heiligen Geist gegeben, der zu deinem Geist redet, eine Verbindung zu ihm aufbaut, die einmalig ist, die nur du hast. Er macht's real, wer er ist. Wenn du sagst, meine Güte, es ist trocken in meinem Leben, vielleicht sprichst du zum Heiligen Geist. Ich möchte eine Geschichte erzählen über... Ja, meine Berufung. Gott hat gesprochen, ich habe es euch erzählt vorhin, als ich 14 Jahre alt war. Und am nächsten Tag fuhr ich im Auto, also ich bin nicht gefahren, ich war erst 14. Aber ich saß auf dem Beifahrersitz und plötzlich spricht Gott zu mir zum allerersten Mal. Er sagt, Tore, ich möchte, dass du Pfarrer wirst. Ich dachte so, what? Ich habe gedacht, glaub mir, dieser Gedanke kam nicht von mir. Ein 14-Jähriger, der überhaupt nichts mit Kirche zu tun hat, träumt nicht davon, Pfarrer zu werden. Und mein damaliger christlicher Background war auch so, dass ich nur Pfarrer kannte, katholisch und evangelisch. Und mein Eindruck von diesen Leuten war eher, dass es sehr langweilig ist, was sie taten. Und ich dachte, nö, eigentlich das will ich nicht so gerne. Ne? Aber es war eine klare Stimme und ich erinnere mich daran. Und ich, vor kurzem war ich mit Gabi an dieser Stelle, weil... Es gibt einen Ort, es gibt einen Platz, es war kein Traum. Irgendwo im Binger Wald. Und dann stand ich an dieser Kurve und sagte, Heiliger Geist, hier hast du zu mir gesprochen. Über meine Berufung, über das, was du mit mir tun willst. Und was soll ich sagen? Die Wirren der damaligen Zeit und das Werk des Teufels hat etwas in mir getan, so dass diese Berufung, so stark sie in mir war, immer schwächer wurde dieses Wort von Gott, dieses Vertrauen, dass er es gesagt hat. Ich war zwar am Anfang sehr motiviert, ich war in der Realschule gewesen und deswegen, der Hauptgrund für Realschule für mich war, es ist praktisch. Man muss da überhaupt nichts tun und kommt trotzdem durch. Also das war zumindest mein Motto. Ja? Und ich war noch nicht mal bei 4 gewinnt, sondern in der Realschule konnte ich mit locker 2 durchsurfen. Das war ziemlich cool. Aber als Gott zu mir gesprochen hat, du sollst Pfarrer werden, und ich wusste ja nur von den katholischen und evangelischen Pfarrern. Und ich wusste, die haben alle Abitur, die haben studiert, die sind ziemlich schlau. Und ich habe mich erkundigt, die können Hebräisch und Griechisch und Latein. Alter Schwede. Und deswegen habe ich plötzlich Gas gegeben, weil Gott hat zu mir gesprochen. Und ich hatte einen 1er-Schnitt und habe dann Abitur gemacht. Also es hat viel in meinem Leben bewegt. Dennoch, etwas in meinem Herzen ist es gelungen, dem Feind Raum zu nehmen von diesem Wort, was Gott gesagt hat. Wie dem auch sei, eines Tages, ich war auf dem Weg zur Universität in Mainz. Und wer Mainz ein bisschen kennt, von dem Bahnhof hoch zur Universität ist das Arbeitsamt. Und ich dachte, als ich beim Arbeitsamt war, es war recht neu zu jener Zeit, dachte ich, ach, schau mal rein, was gibt es noch für Möglichkeiten? Einfach nur mal gucken. Und wer weiß, dass das nur mal gucken manchmal eine sehr große Kraft hat. Und so wurde ich Fachinformatiker, nicht Pastor. Und Gott hat es gesegnet, ich wurde sehr guter Fachinformatiker. Hab dann irgendwann gearbeitet für Merck Darmstadt und so. Hab sehr, 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 sehr viel Geld verdient. Und eines Tages stehe ich in meinem Büro, bete und der Heilige Geist spricht. Und er sagt, Tore, ich hab's nicht vergessen. Ich sag, was meinst du? Meine Berufung, deine Berufung, ich hab's nicht vergessen. Meine Berufung über deinem Leben, ich hab's nicht vergessen. Und ich sag so, wow. Und wisst ihr, zur damaligen Zeit, ich hatte eine fantastische Frau. Ich hatte ein 6-stelliges Jahresgehalt mit 25. Hammer. Das habe ich heute nicht. Mein Ziel ist wieder zurück dahin kommen, aber. Es war so ähnlich wie Lotto. Ich habe gewonnen. Es war nur eine Zeit. Es war nur eine Frage der Zeit, wann ich noch weiter aufsteige, noch mehr Geld verdiene, noch mehr Erfolg haben würde. Es war für mich zweifellos, das wird geschehen. Und Gott spricht zu mir und sagt, erinnerst du dich? Und ich sage, ja, ich erinnere mich. Was meinst du? Er hat gesagt, ich habe die Berufung nicht aufgegeben. Und ich sage so, ich dachte, ich bin clever, ne? Weil ich habe gedacht, wenn du mit Gott redest, ist es immer gut, ihm was Cleveres zu sagen. Und ich sage, so weit der Osten vom Westen entfernt ist, so weit ist diese Berufung von mir entfernt. Und noch was. Diese Berufung liegt hinter diesem Berg dort. Herr, bewege den Berg, wenn du kannst. Wer weiß, dass es nicht sehr clever ist, dass wenn du mit Gott anfängst zu sprechen, mit ihm über sein Wort sprichst. Nach einem Jahr, ich habe angefangen, mich auszustrecken, habe gesagt, es ist nicht möglich, ich habe so viel Angst. Weißt du, wenn du aus einer Familie kommst, wo viel Armut war und du hast es geschafft und das ist viel Anerkennung und viel Geld und du hast einfach gesagt, man, der Preis ist zu hoch und wer weiß, hat Gott wirklich geredet und so. Ne, außerdem, mittlerweile kannte ich so die freikirchlichen Leute. Und das waren alles arme Leute, die ganzen Pastoren. Das war alles. Das war nicht nice. Und Gott kommt wieder ein Jahr später. Und er spricht zu mir und macht eine Offenbarung. Er sagt, Tore, guck mal. All das, was ich dir gegeben habe. Du denkst, du bist gut in dem, was du tust? Mag sein, aber nicht so gut. Ich habe dir all das gegeben. Und er hat zu mir gesprochen, hat gesagt, für mich ist dieses ganze Thema, was für dich ein Riesending ist, Versorgung, Anerkennung, ne? All diese Dinge sind für mich überhaupt gar kein Thema. Ich mache so und es ist da. Überhaupt kein Ding, du kannst mir vertrauen. Und was soll ich sagen? Etwas in mir. Es war, als ob Gott einen Berg bewegt und den Osten mit dem Westen verbindet. das Unmögliche tut. Und dann bin ich mit meinem Mercedes nach Berühr gefahren. Das hat Berühr auch vorher noch nicht gesehen. Und habe gesagt, ich würde hier gerne studieren. Und gegen jede Anmeldezeiten hat er gesagt, ja, kannst du machen. Ich dachte so, wow, come on, da ist Gott drin. Vielleicht geht es dir heute Morgen so, dass Gott in dein Leben gesprochen hat. An irgendeinem Punkt. Und du fragst dich, wie komme ich dorthin? Wie komme ich dahin? Es gibt einen, Jesus nennt ihn den Tröster, den Helfer, den Hinzugerufenen. Und er ist wahrhaftig ein Helfer. Er ist wahrhaftig der will, dass du das bekommst, was Gott dir versprochen hat. Die Berufung liegt sie auch Jahre zurück. Das Wort, das Versprechen, das prophetische Wort liegt es auch lange zurück. Gott möchte, dass du dort hineinkommst. Er will dir helfen, dass du dort hineintrittst, zurückkommst in das, vor was du auch immer jetzt fliehst. Warum auch immer du fliehst. Warum auch immer es nicht möglich ist, dort zurückzugehen. Paulus betet ein Gebet im Epheserbrief. Erstaunliche Gebete, die er dort spricht. Und eines davon lautet folgendermaßen. Es steht in Epheser Kapitel 3, 16 bis 21. Seid ihr noch da? Ihr müsst Folgendes wissen. Es ist gut, hin und wieder mal ein Amen zu sagen oder ein Ja oder ein Yeah. Auch ein Come on ist absolut erlaubt. Und sämtliche andere Ausdrücke, die Folgendes tun, wenn du etwas im Glauben empfängst. Hast du es im Herz. Aber die Bibel sagt so klar, du musst es mit dem Mund bekennen. Und so ist es nicht für mich, es ist für dich, dass du es aussprichst, wenn du es gehört hast. Dass es nicht verloren geht, oder? Du willst doch nicht nach Hause gehen und sagen, es war ermutigend, Gott hat etwas getan, aber ich weiß nicht mehr was. Nimm es doch einfach mit, indem du sagst, come on, Amen, Pastor, Amen, Tore, come on, egal, was auch immer du sagst, es wird dir helfen. Epheser Kapitel 3, 16 bis 21. Und Paulus betet dort Folgendes. Er gebe euch, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist am inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, in und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes, dem aber, der über alles hinaus vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die ganze Gemeinde ruft Amen. Amen. Paulus betet mitten in einem theologischen Vortrag, fängt er an zu beten. Mittendrin fängt er an und sagt, Paulus, warte mal, du hast doch gerade ein Thema angefangen, wie wär's, wenn du das beendest, es stört ihn nicht, mittendrin beginnt er dieses Gebet. Und er betet um Kraft, er betet darum, dass sie stärker werden, damit ihr stärker werdet, gestärkt werdet durch Kraft, durch den Geist, woran? Am inneren Menschen. Ich möchte euch sagen, der Heilige Geist, was er zuallererst tut, bei allem, was wir äußerlich sehen und was wir beobachten können, das allererste, wo er zuerst hin will, ist an den inneren Menschen. Das ist, was Jesus auch sagt. Der Parakletos, der kommt, der Jesus offenbart, der Jesus verherrlicht. Der Heilige Geist ist nicht so abgefahren darauf, dass er verherrlicht wird, sondern dass Jesus groß gemacht wird. Es geht ihm darum, dass er, der alle, weißt du, viele Leute fragen, kann man zum Heiligen Geist beten? Bestimmt, kein Problem. Aber das Herz des Heiligen Geistes ist es, immer wieder Jesus groß zu machen. Zu sagen, schau auf Jesus. Er ist Gott. Aber was er tun will, er will auf Jesus und den Vater hinweisen. Er will ein inneres Werk an uns tun. Er ist Backend. Okay, für alle Computerleute, Backend. Weißt du, wenn du einen Computermonitor siehst oder wenn du so ein iPad hast und du siehst den Monitor oder du siehst einen Browser geöffnet mit einer Internetseite, das, was du dort siehst, ist nicht das, was in deinem Computer drinne ist. Es ist Frontend. Irgendwo auf der Welt steht ein Server, da ist es alles drauf und das ist Backend. Und so will der Heilige Geist etwas Backend machen in dir. Du sagst vielleicht, nun, denk doch mal an Pfingsten, da ist Feuer herabgekommen und die Leute, und es hat gebrannt und die Leute haben gesprochen in anderen Sprachen und all diese Dinge, das ist nicht besonders Backend. Nun, da gebe ich dir recht. Aber er hat es auch nur einmal so getan. Nur einmal. Ich glaube, ich kann es dir nicht genau sagen und erklären. Aber wir machen manchmal eine Theologie aus einmal. Und dann Anfang des letzten Jahrhunderts, Beginn der Pfingstbewegung, von denen wir ein Teil sein dürfen. Wieder eine Betonung des Heiligen Geistes. Er fällt irgendwo in Los Angeles. Und damals Los Angeles, ihr lieben Leute, war am Ende der Welt. Das war nicht Zentrum der Welt, das war am Ende der Welt. Das war in der Gemeinde nicht von Leuten, die besonders wichtig waren, sondern von Leuten, die besonders unwichtig waren, nämlich schwarzen Menschen. Und der Heilige Geist entscheidet sich dort zu demonstrieren, was er kann, was er will und wie er es tun will. Aber dann merken wir eine Zeit, in der er das überall tut. Und dann wird es wieder weniger. Der Heilige Geist ist nicht primär Frontend. Hin und wieder muss er Frontend gehen, um zu sagen, ich bin hier, ihr habt mich vergessen. Aber dann gehen wir hin und fangen an, darüber nachzudenken, dass der Heilige Geist dieser crazy Geist ist, der irgendwelche Sachen macht, irgendwelche Manifestationen und schauen nur noch da drauf. Statt zu verstehen, das Erste, was er in jedem Gläubigen tun will, ist nicht deine Hand zum Zucken bringen oder sonst irgendetwas, sondern er will etwas in dir tun. Er will Jesus groß machen in dir. Er will in dir wirken, er will Raum einnehmen in dir. Und wenn er das tut, dann wird alles andere, die Wirkungen des Heiligen Geistes, die Gaben des Heiligen Geistes, die kommen hinzu. Aber zuallererst, wenn einer klatscht, klatschen alle, oder? Entscheidet. Wie ihr wollt. Der Heilige Geist möchte in uns ein Werk tun. Subjektiv. Ein schlimmes Wort. Weil wir es nicht kontrollieren können. In dir. In dir tut der Heilige Geist ein anderes Werk alles, als es in mir tut. Er tut es einfach anders. Auch wenn er der gleiche Geist ist. Wir kennen doch alle Menschen. Und das Witzige ist, wenn du es genau anschaust, ich kenne Daniele, du kennst Daniele, du kennst Daniele. Und ich bin mir absolut sicher, er ist dieselbe Person. Aber wir kennen ihn alle anders. Wir haben eine andere Beziehung. Du hast eine andere Beziehung zu ihm, wie ich sie habe. Und so ist es im Heiligen Geist auch. Und das ist das Coole, oder? Das ist das Spannende. Er möchte Jesus groß machen. Der Heilige Geist will uns in die Lage versetzen, in Vers 18, damit ihr imstande seid. Wir sollen etwas imstande sein zu erfassen, zu erkennen, etwas zu nehmen. Der Heilige Geist will etwas tun. Der Heilige Geist bringt uns Gottes Offenbarung in unser Leben hinein. Das ist, was Paulus hier betet. Er betet um eine Offenbarung Gottes in unserem Leben. Er sagt, das ist was Theologie hin und her. Jetzt muss ich nochmal beten. Das ist, was ihr braucht. Nachdem er riesige Sachen offenbart, die so gewaltig sind. Bestimmt habt ihr schon mal Epheserbrief gelesen. Wenn du es noch nicht getan hast, oh man, tu es auf jeden Fall, ist der Hammer. Und plötzlich fängt er an zu beten und sagt, das ist, was ihr braucht. Eine Offenbarung Gottes. Ein Gelehrter, Blaise Pascal, schrieb Folgendes in sein Tagebuch. Im Jahr der Gnade 1654, Montag, 23. November, von 9:30 bis circa 12:30 nach Mitternacht. Man merkt, er ist ein Gelehrter. Feuer, ein Wort, in einer Zeile, große Buchstaben. Der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, nicht der Gott der Philosophen und der Gelehrten. Gewissheit, Gewissheit, Gefühle, Freude, Friede. Der Gott Jesu Christi, mein Gott. Dein Gott wird zu meinem Gott und so weiter. Was lesen wir hier? Wir lesen von einem Mann, der den Heiligen Geist erfährt, ganz persönlich. Der das Feuer erfährt und transformiert wird auf Zeit und Ewigkeit. Feuer, schreibt er. Niemand bekommt es mit. Aber es transformiert, es tut etwas in ihm. Und er schreibt, er, der eines der größten Gelehrten war, die in der Zeit gelebt hat, schreibt, es ist nicht der Gott der Philosophen. Es ist nicht der Gott der Gelehrten. Es ist mein Gott. Es ist mein Gott, der lebt. Es ist der Auferstandene, der im Raum ist und der Offenbarung schenkt in meinem Herzen, von dem ich nun weiß. Ein Schatz, eine Verbindung. Und Es ist etwas, was er eigentlich schon hatte. Er war schon Christ. Er hat schon gehört. Er hat schon eine Wiedergeburt erlebt. Er hatte das alles schon. Aber er musste es erfahren. Er brauchte diese Offenbarung. Er brauchte dieses Feuer. Er brauchte dieses, wo er merkt, es geht um ihn. Diese persönliche Verbindung, die alles verändert. Vielleicht hast du schon mal gehört von Smith Wigglesworth. Bei dem war das auch so. Und es sind nicht tausende von Erfahrungen, die diese Menschen gemacht haben, sondern sie erzählen von einer, von zwei Erfahrungen. Aber diese eine Erfahrung zündet etwas an. Sie ändert alles. Und das ist, warum Paulus hier betet. Es ist, wisst ihr, wenn wir ohne diese Erfahrung, ohne diese Kraft, um die Paulus hier betet, die das, den inneren Menschen verändert, die uns Gottes Liebe offenbart, wie es keine andere Kraft zu tun vermag. Ohne es ist es wie ein vergessenes Sparbuch. Stell dir vor, du hast ein Sparbuch. Früher hatte man Sparbücher, okay? Die gibt es heute immer noch. Aber stell dir vor, es ist vergessen. Aber auf diesem Sparbuch sind 10 Millionen Euro. Mal 20 Millionen D-Mark, weil es schon so alt ist. Und es liegt irgendwo rum. Und du hast es vergessen. Stell dir vor, du hast ein Sparbuch irgendwo hinten in deinem Schrank, aber du weißt es nicht. Und das ist das Problem mit dem Heiligen Geist. Gott gibt uns Kraft. Er gibt uns ein Potenzial, eine Möglichkeit. Aber wir haben es vergessen. Wir nehmen es nicht. Wir benutzen es nicht. Vor kurzem waren wir in Bochum gewesen und wir waren im Hotel. Und der Portier sagt so, oder wie der Typ heißt an der Rezeption, Rezeptionist oder so, naja. Er sagt, die Minibar ist inklusive. Und Gabi konnte es gar nicht glauben. Also, sagen Sie es nochmal. Was ist inklusive? Die Minibar. Halt, normalerweise ist die Minibar nie inklusive. Du musst immer so viel Geld zahlen. Für ein kleines Wässerchen bezahlst du 5 Euro oder sowas, ne? Und er sagt so, die Minibar ist inklusive. Hammer. Hammer. Ich sage euch, ich habe alles probiert, was in der Minibar war. Absolut alles. Meine Frau kann das so viel besser erzählen, aus welchen Gründen auch immer. Sie hat nichts davon probiert. Nichts davon. Und sie, da hast du eine Minibar for free und nutzt sie gar nicht. Sie war so traurig. Stell dir vor, du hast den Heiligen Geist in dir, er lebt in dir. Und du nimmst ihn gar nicht in Anspruch. Paulus betet hier nicht für bessere Umstände. Und die Epheser, die waren verfolgt. Die Epheser, denen ging es nicht gut. Die hatten echt Trouble, die hatten echt Schwierigkeiten. Aber betet nicht, oh Gott, ändere ihre Umstände. Die haben eine Menge Trouble mit dem Schmied. Der geht denen voll auf den Zeiger. Der verfolgt die und so weiter und so fort. Die Christen, die gehen ins Gefängnis. Er betet kein einziges Wort im gesamten Brief darüber. Er sagt, dass die Umstände sind nicht egal. Aber wisst ihr was? Paulus sagt, was er hiermit sagt, ist, es mag sein, Umstände sind da und manchmal sind Umstände schwierig, aber was wir brauchen, sind nicht bessere Umstände, sondern was wir brauchen, ist also eine Offenbarung Gottes über seine Liebe, über seine Kraft, über das, was er im inneren Menschen tut. Das ist, was wir brauchen. Mehr als alles andere. Habt ihr es? Der Heilige Geist gibt uns eine innere Sensibilität für das Werk des Evangeliums. Es zeigt uns, wir sollen völlig erfassen. Das Wort hier heißt Katalabano oder ergreifen, packen. Es ist so ein Wort Katalabano. Richtig packen. Wir sollen es packen, was der Heilige Geist uns gibt, so dass wir es in uns haben. Es ist wie, kennt ihr noch so die Filme von früher, die man so in Fotoapparate reingemacht hat, so? Gab's früher, vor Digitalkameras, gab's Fotoapparate mit Film. Und diese Filme waren dafür da, um die Fotos da drauf zu packen. Man hat versucht, mit den Fotoapparaten irgendwie die Realität, dieses Bild auf die Filme drauf zu packen. Das ist, was der Heilige Geist tut. Seht mal, vielleicht kennst du das Evangelium. Vielleicht weißt du, dass Gott dich gerettet hat. Vielleicht weißt du von seiner Liebe. Aber es ist so ein Unterschied. Guck mal, wenn ich dir erkläre, wie süß Honig ist Und ich anfange zu beschreiben, Honig ist eine Masse, zähflüssig, durchsichtig, goldgelb. Und der Geschmack ähnelt. Und dann fange ich an, das zu beschreiben. Und ich bin sicher, du bekommst einen Eindruck davon, was Honig ist. Es gibt zwei Möglichkeiten, Honig zu erfahren. Du kannst es beschrieben bekommen oder du kannst es selber probieren. Oder du kannst es selber probieren. Nichts kommt dem gleich, Honig zu probieren, um zu wissen, wie süß Honig ist. Du hast eine Beschreibung, du hast ein Buch, du hast eine Abhandlung darüber. Du hast 1000 Predigten über, wie süß Honig ist. Aber wenn du ihn erfährst, dann sagst du, jetzt weiß ich es. Jetzt weiß ich es wirklich. Jetzt habe ich es verstanden, es ist in mir. Keine Zweifel mehr. Vielleicht hast du eine Meinung über das Kreuz. Aber hast du geschmeckt? Hast du geschmeckt, wie gut der Herr ist? Hast du es geschmeckt? Oder weißt du es, weil andere es gesagt haben? So beginnt es immer. Wir sind interessiert, weil andere es sagen. Und wir gehen dem nach und hören, was andere zu sagen haben. Aber der Tag muss kommen und das ist, was der Heilige Geist tun will. Nicht in einer überwältigenden Frontend-Show, sondern etwas tief in dir, im inneren Menschen, möchte er uns Christus groß machen. Damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Es geht nicht um Gefühle. Es geht nicht darum, Gott zu fühlen. Es geht um Fundamente. Wir sind nicht mehr unsicher, wir sind nicht mehr stolz, wir sind nicht mehr ängstlich, nicht mehr egoistisch. Du hast dich selbst nicht mehr, sondern du bist gepackt und erfüllt von dem, was Gott für dich hat, von seiner Fülle. Sie füllt dich aus. Du wählst nicht mehr zwischen der Theorie, der Theologie und dem, was du erfährst, sondern Erfahrung und Theologie verschmelzen in dir. Es wird eins. Du wirst nicht mehr schizophren. Du bist ein Christ. Theologie und das, was du erfährst und das, was du lebst, stimmt überein und gewinnt Kraft. Ich möchte dir etwas sagen. Solange du zwei Gedanken, Ideen in dir hast, deine Erfahrung, deine Theologie, weißt du, was sie tun? Sie kämpfen um die Vorherrschaft. Die ganze Zeit. Ich treffe so viele Christen, besonders deutsche Christen, die nennen sich dann reflektiert. Nichts gegen Reflexion. Aber die Reflexion, die darauf basiert, dass ich erlaube, in mir zwei Gedanken groß werden zu lassen, die gegeneinander kämpfen. Wisst ihr, was die Bibel zwei Gedankensträngen sagt? Er sagt, der eine ist Glaube und der andere ist was? Der Zweifel. Und was sucht Gott in unseren Herzen? Mehr als alles andere. Glaube. Glaube. Er sucht Glaube. Der Heilige Geist will, dass wir eins sind in Theologie und das, was wir wissen. Ich muss da mal kurz gucken. Oh. Genesis 1. Und der Geist Gottes schwebt brütend über der Leere, über dem Chaos, über der Dunkelheit. Ich frage dich heute, wie viel Leere, wie viel Dunkelheit, wie viel Chaos hast du in dir? Obwohl du hier sitzt, unter Freunden, Menschen, die du so lange kennst, trotzdem ist etwas leer in dir, ist etwas so unklar in dir, ist so dunkel in dir. Aber ich will dir etwas sagen, mein Freund, meine Freundin. Der Geist Gottes schwebt über dir. wartend. Auf was wartet er? Vers 3. Und Gott sprach. Und Gott sprach. Der Heilige Geist ist bereit, dir zu helfen. Aber er wartet auf dein Wort. Er wartet auf dein Wort. Der größte Fehler, den ich je begangen habe, Fehler in Anführungszeichen, ist mit Gott, mit seinem Wort zu antworten. Denn das aktiviert die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben. Nicht umsonst gibt es die Zungensprache. Etwas wird aktiviert. Eine Kraft, die über uns schwebt. Und das Chaos muss gehen. Und die Dunkelheit wird erfüllt von Licht. Und Gott kommt mit seiner schöpfenden Kraft in dein Leben und macht neu, was kaputt ist und zerstört ist, was Heilung braucht, was erneuert werden muss. Vielleicht hat der Heilige Geist zu dir gesprochen. Vielleicht spürst du, wie er jetzt gerade zu dir spricht, sanft und leise, aber klar. Solange hast du ihn vernachlässigt, solange hattest du Angst, aber heute fasst du Mut. Heute fasst du Mut. Lügen wurden heute entlarvt und zerstört. Dir wird klar, warum du so viele Dinge in deinem Leben nicht verarbeiten konntest. Rohkost ist nichts für uns. Der Heilige Geist und sein Feuer. Das ist, was gefehlt hat. Nicht die Umstände sind schuld. Der Heilige Geist mit seiner Kraft und seiner Klarheit, seiner Gegenwart, seiner Liebe, seinem Beistand. Vielleicht wird dir auch klar, wer diese Stimme in den letzten Monaten war. Wir haben nicht viel Zeit. Aber vielleicht stellen wir kurz alle auf. Und ich werde kurz beten und vielleicht gibt es etwas, was du dem Heiligen Geist jetzt sagen solltest. Sprich, denn der Heilige Geist ist jetzt hier und er brütet über deinem Leben, über dem Chaos, über der Dunkelheit, über der Leere deines Lebens. Vielleicht ist es Zeit zu sprechen zu dem, der keine Macht mehr hat. Vielleicht ist es an der Zeit zu sprechen, die Berufung, die Gott dir gegeben hat, zurückzuholen. Vielleicht ist es an der Zeit zu sprechen zu der Krankheit, dass sie dich nicht länger bestimmen darf und regieren darf in deinem Leben. Vielleicht ist es an der Zeit, gegen das Gefühl der Zurückweisung und der Minderwertigkeit aufzustehen und zu sprechen, was Gott sagt. Ich werde beten. Wenn du Mut hast, sprich aus. Sprich aus. Sprich zu Gott dein Gebet. Und setz dem Heiligen Geist ein Zeichen, dass du bereit bist, dass er handeln kann. Heiliger Geist, ich danke dir jetzt, dass du hier in dieser Gemeinde schwebst und brütest. Mehr noch, Herr, ich weiß, du bist in vielen Geschwistern hier anwesend, hast dich verbunden, bist in unserem Geist, bist in uns selbst und wartest darauf, dass wir sprechen, dass wir wahrnehmen, dass du da bist und dass du uns helfen willst, dass du uns zur Hilfe eilen möchtest in den Problemen, in denen wir gerade drinstecken. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns nicht überwältigen willst und uns zum Narren machen willst vor aller Augen, sondern Herr, dass du uns zu Jesus bringen möchtest, dass du uns heilen willst, dass du uns geben willst, was wir brauchen an Verständnis für deine Liebe, dass du uns geben willst, dass wir verstehen, wie sehr du uns anerkennst, wie sehr du uns liebst und wie sehr das Werk, was du angefangen hast, wie sehr du es vollenden willst. Und dass es nicht zu spät ist, sondern dass du Berufung hast und dass du dieses Wort zu Ende bringen willst, wenn wir bereit sind, dieses Wort nicht loszulassen und es nicht zu Boden fallen zu lassen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt hier bist und dass du sprichst in unser Leben hinein. Ich danke dir, dass du zu dieser Gemeinde sprichst und dass du über dieser Gemeinde schwebst und brütest. Herr, dass das Beste noch bevorsteht, dass die Ernte, die da draußen ist, dass sie eingeholt werden wird. Dass Gott, der treu ist und der treu bleibt, die Dinge zusammenführen will zu seiner Zeit. Ich preise dich, Herr, dass du hier mit meinen Geschwistern bist, dass du treu bist, dass du ihnen hinterherläufst, Herr, dass du in ihrer Mitte bist. Heiliger Geist, dass du dein Werk tun willst in den kommenden Wochen. Herr, dass du etwas ausgießen möchtest, dass du uns befähigen willst, etwas zu tun. Aber was wir brauchen, Herr, ist mehr als das Wissen, dass du bist. Mehr als das Wissen, was du getan hast, Herr, wir brauchen Feuer. Herr, wir brauchen Feuer. Tu dein Werk in uns und gib uns dein Feuer. Ich bete, Herr, auf dieser Gemeinde hier unten, da oben auf der Tribüne, Herr, sende dein Feuer, Herr. Tu dein Werk in uns, wie niemals zuvor. Du bist unser größter Schatz. Wir preisen dich. Wir danken dir, dass Jesus es möglich macht, dass du kommen kannst, dass du dich verbinden kannst mit unserem Geist. Und unser Geist braucht es mehr als alles andere, dass du zu uns redest. Mit deiner Liebe und deiner Kraft. Wir preisen dich. Wir ehren dich, Jesus. Halleluja. Und alle, die etwas empfangen haben und die das glauben, sprechen Amen. Bitte nehmt noch einmal Platz. Und so möchte ich keinesfalls nach Hause gehen und nicht darüber sprechen, was es die wichtigste Frage zu stellen, die es gibt. Meines Erachtens, die Frage, die mir gestellt worden ist an jedem Tag, als ich 14 Jahre alt war. Kennst du Jesus Christus persönlich? Kennst du Jesus Christus persönlich? Ich meine nicht, ob du schon mal in der Kirche warst oder ob du schon mal in der Bibel gelesen hast oder ob du schon mal gebetet hast, sondern meine Frage ist, hast du eine lebensverändernde Beziehung mit Jesus Christus? Hast du ihn eingeladen in dein Leben und weißt, wer er ist? Kennt er deinen Namen? Weißt du darum? Und wenn das nicht der Fall ist, dann möchte ich dir heute Morgen anbieten, dass du ihn kennenlernen darfst. Jesus ist schon da und du weißt, es ist kein Zufall, dass du hier sitzt in diesen Reihen. Du weißt vielleicht selbst nicht, wie du hergekommen bist. Vielleicht bist du seit einigen Wochen hier und hörst dir Woche um Woche diese Dinge an. Und Gott tut etwas Sonderbares in deinem Herzen. Aber heute Morgen hat Gott etwas angezündet. Und du sagst, ich will es ergreifen. Jesus Christus ist hier. Und er fragt dich, willst du mein werden? Willst du zu mir gehören? Willst du eine persönliche, reale Beziehung zu diesem Gott, der vor 2000 Jahren auf diese Welt gekommen ist und gestorben und wieder auferstanden ist von den Toten für dich? Und wenn du sagst, Tore, das habe ich schon mal getan, aber vor langer Zeit, und ich habe mein eigenes Ding gemacht, ich bin weggelaufen, ich habe meinen eigenen Willen getan, ganz ehrlich, mir war es egal. Aber heute Morgen, als du gesprochen hast über all diese Dinge, Gott hat etwas Neues in mir angezündet, ein Funke ist zurückgekommen, eine Glut in mir wird entfacht und ich will nach Hause. Ich würde so gerne für dich beten, wenn du das bist. Ob zum allerersten Mal oder ob du heute zurückkommst zu Gott, ich würde so gerne für dich beten. Was ich tun möchte, ist Folgendes. Ich würde euch alle bitten, auch auf der höchsten Tribüne da oben, dass ihr die Augen schließt. Das ist ein Augenblick zwischen dir und Gott. Ein persönlicher Augenblick. Es geht um deine Beziehung mit ihm. Nicht um deine Beziehung zu dem, der neben dir sitzt, vor dir sitzt, hinter dir sitzt. Eine Beziehung zu ihm. Und ich werde bis drei zählen und wenn ich bis drei gezählt habe, würde ich dich bitten, deinen Arm weit nach oben zu strecken, damit ich sehen kann, wer hier ist und sagt, das bin ich, Tore, bete mit mir. Und dann kannst du deinen Arm gerne wieder runter tun, alle, keiner wird es sehen, ich werde es sehen. Und wir werden gemeinsam im Anschluss miteinander beten. Ein kurzes Gebet, aber ein kraftvolles Gebet, was dich verbindet mit Gott auf Zeit und Ewigkeit. Schließt alle bitte die Augen im Raum, überall im Raum. Gebt Privatsphäre. Und ich zähle eins. Jesus Christus ist jetzt hier. Zwei. Er liebt dich so sehr. Er ist gestorben für dich am Kreuz von Golgatha. Und drei, wenn du das bist, dann heb jetzt deinen Arm weit nach oben. Jawohl, vielen Dank hier in den Reihen. Jawohl, auch auf der Tribüne, überall. Menschen da hinten, ja, an der Seite melden sich. Ich hab dich gesehen. Fantastisch. So viele Menschen sagen, das bin ich. Das bin ich. Das bin ich. Powerful. Lasst uns gemeinsam aufstehen und beten.